und hat genau dieses so als Ausgangspunkt gewählt, dass Leute eben in der Ausstellung das so sagen und dass ihm auch sowas begegnet sei. Und dann habe der Künstler ihm gesagt, ja, dann versuch doch mal bis nächste Woche selber was zu machen, aber bitte nicht, dass du es von irgendwoher abmalst oder nachmachst, sondern dass es dann wirklich aus dir herauskommt, Form und Farbe. Und dann hat er schon gemerkt, wie schwierig das ist. Dann hat er gesagt, Erfindung und Originalität ist der eine Punkt. Und dann muss es aber auch einen neuen Blick geben. Sie haben gesagt, Schönheit hat was mit dem Auge des Betrachters zu tun. Ich glaube, dass das viele heute so sagen und auch Klassiker so gesagt haben. Etwas kann noch so schön sein, wenn jemand das mit den Augen nicht sehen kann, wenn er zu betrübt ist, zu abgelenkt, zu oberflächlich oder sonst wie, wenn er sich nicht die Mühe machen will, sich darauf einzulassen, wird er die Schönheit nicht sehen. Es ist tatsächlich eine Sache, die zwischen der Wirklichkeit und dem Betrachter spielt. Man kann Schönheit nicht ohne den Betrachter bestimmen, denke ich, und auch nicht ohne das, was er betrachtet. Dass man das beides zusammennehmen muss, und dann würde die Frage nochmal neu auftauchen. Was nenne ich jetzt nun eigentlich schön? Wo gehört das hin? Und dann sagen wir doch ungeniert, dass heute eben viele Schönheit tatsächlich verdächtig finden. Die einen, die sagen, das ist zu langweilig. Manche reden dann schon auch im Blick auf die Natur von Kitsch. Die sagen bei einem schönen Sonnenuntergang oder Aufgang, das sei Kitsch. Vielleicht müssen wir über das Wort später auch nochmal reden. Andere verbieten sich die Schönheit, weil sie sagen, die Welt ist eigentlich so schmerzlich und traurig und so voll Hässlichem. Darf ich da eigentlich so ausschweifen und mich da jetzt ins Schöne hineinretten? Ist das nicht eine Flucht, die dann dort geschieht? Auch das wird gesagt. Und dann könnte man, mir fällt dazu dann Goethe ein, der einmal geschrieben hat, das Schöne sei nicht sowohl leistend, sagt er, sondern verheißend. Dann wäre es also nicht einfach eine Flucht, sondern erst einmal ein genaueres Hinschauen auf Dinge im Einzelnen. Und auf der anderen Seite Verborgenes und Unbeachtetes sehen. Auch das haben Künstler immer wieder gesagt. Es gibt das auffällig Schöne, das Große. Und es gibt, wenn man nur genau hinschaut, sich sammelt, das Schöne im Unauffälligen. Man merkt es nicht, man muss sich darauf einlassen. Und dann entdeckt man, dass die Dinge hier doch etwas bedeuten. Ich selber würde Schönheit tatsächlich auch mit der Wahrheit zusammenbringen wollen und sagen, auch das ist eine klassische Definition, Schönheit sei der Aufglanz der Wahrheit. Das finde ich noch schöner als das Wort von Thomas, dass das Schöne das sei, was gefällt. Das Schöne sei das, wo die Wahrheit aufglänzt. Das kann dann vielleicht auch etwas sein, was man nicht unmittelbar hübsch nennen würde oder gefällig, aber weil es in sich stimmt, könnte ich mir so denken.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Splett. Eine Frage tut sich bei mir auf. Ich möchte ganz gern nochmal auf Hans-Jürgen Müller zu sprechen kommen. Nochmal auf diesen Punkt, inwieweit kann gesagt werden, dass die Kunst nicht mehr vom Können kommt? Vielleicht darf ich noch kurz einschieben. Hans-Jürgen Müller war deutscher Galerist, er starb 2009 und er war Mitbegründer des ersten Kölner Kunstmarktes. Er veröffentlichte unter anderem das Buch »Kunst kommt nicht vom Können«. 1976 gab es dann da eine zweite Auflage. Nochmal meine Frage, inwieweit kann und darf gesagt werden, dass Kunst nicht mehr vom Können kommt?
Ja, erst einmal war das ganz praktisch gesagt, wenn man denkt, wie früher die akademische Ausbildung war, wo man lange Zeit Gipsplastiken abgezeichnet hat und das wirklich korrekt machen konnte. Ich habe auch noch in der Art einen Kunstunterricht auf der Schule gehabt, bei einem Kunstlehrer, den ich sehr geschätzt und gemocht habe, aber ein unmittelbarer Schüler von Müller, dem sogenannten Zigeuner Müller aus der Brücke in Dresden. Und wie wir dort noch gelernt haben, Bäume im Winter ohne Laub, also die Astbewegung, aber sie genau abzubilden und zu versuchen, so das innere Wesensgesetz von so etwas herauszubringen. Da gehört wirklich eine gewisse Begabung dazu und eine Übung und am Ende kann man was, wie Kunst hingehört. Und jetzt hat man gesagt, viele sind stolz darauf, dass sie in diesem Sinn nicht mehr korrekt zeichnen können oder das nicht machen. Die Großen können es natürlich nach wie vor, um das gleich zu sagen. Also es ist ja unglaublich, wie Picasso zeichnen kann, um nur ein Beispiel zu nennen, oder Klee, wenn es also sein muss. Das hat also bei denen eine andere Absicht, wenn die das lassen. Aber es gab genug welche, die sagten, darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, dass ich irgendwie von etwas Neuem getroffen werde, oder sagen wir genauer, dass ich etwas, was da ist, auf eine neue Weise sehe, dass ich daran etwas sehe, was die Leute bisher nicht bemerkt haben und nicht gesehen haben. Und da kommt es dann nicht so sehr darauf an, dass ich da jetzt exakt gelernt habe zu zeichnen, dass ich exakt gelernt habe, wie man etwas auf dem Papier platziert, dass es seine Gewichte hat von oben und unten und rechts und links und ausgewogen, sondern es kommt darauf an, dass hier etwas sichtbar wird und sich zeigt, was vorher nicht da war. Tatsächlich hat er natürlich dieses Wort auch ein wenig ironisch gemeint. Denn natürlich muss man eben dann können, man muss blicken können, man muss sowas erblicken können, man muss sehen können, was sich zunächst einmal nicht zeigt, was der oberflächliche Blick nicht sieht und was einem dann auftaucht. Sicher war es früher einfacher, sagen wir mal so, in einer ersten Stufe eine Vorauswahl von Kunstbildern zu machen. Man konnte erst mal sagen, ich gucke erst mal hin, können die malen, stimmt die Perspektive, stimmen die Zeichnungen. Bei Cézanne stimmt manchmal ein Oberarm nicht oder dergleichen, das kann man einfach sehen. Oder die Anatomie bei Badenden, das stimmt nicht, er geht auf was anderes aus. Früher konnte man sagen, erstmal muss die Leistung stimmen, das muss erstmal sein, das Handwerk. Und dann gucken wir, was jetzt nochmal darüber hinausgeht, was dann besonders gefällt, also das wird dann größere Kunst, so hat man das gedacht. Und jetzt tut in der zeitgenössischen Kunst, überspringt man diese erste Stufe und sagt, diese Vorauswahl, die können wir uns eigentlich sparen. Das kann man oder kann man nicht, aber das ist jetzt nicht wichtig, sondern wichtig ist gleich, ob nun innerhalb des Gekonnten oder nicht Gekonnten jemand eine neue Seite an der Wirklichkeit aufschlägt. Können steckt dann auch drin, nur nicht mehr das Können, das man früher in erster Linie im Blick hatte. Und deswegen geht es ja auch heute in den Akademien anders zu als früher. Auch dort muss man können, nur ist das ein Können, was tatsächlich für Laien nicht so leicht nachvollziehbar ist als früher, wo man so sehen konnte, wie stimmt das mit dem Hell und Dunkel und mit dem Vordergrund, dem Hintergrund und der Ausgewichtung im Bild. Das ist tatsächlich heute anders geworden und deswegen tun sich ja auch viele Besucher mit der modernen Kunst schwer. Wir haben uns inzwischen schon an vieles übrigens gewöhnt, was die bildende Kunst angeht. Besonders schwierig scheint ja nach wie vor die moderne Musik zu sein. Auch da ist das Können sehr viel schwieriger für uns zu erkennen als früher, wo man dann so klassisch mit dem Kontrapunkt gearbeitet hat. Die Harmonien, Disharmonien gab es auch, aber die lösten sich dann rechtzeitig auf und dergleichen. So denke ich, ist es schwieriger geworden für uns alle, weil man nicht erstmal so einen Rahmen der Angaben hat und deswegen auch immer neue Dinge an sich, an Schönheit neu gewöhnen muss. Wir können doch heute uns gar nicht mehr vorstellen, dass die Leute mal die Bilder der Impressionisten für hässlich empfunden haben. Das ist sonst sehr schrecklich, was die da zurecht malen. Oder jetzt diese große Ausstellung von Kirchner, die jetzt hier gewesen ist mit einem Riesenerfolg in Frankfurt. Die Leute sind ja in Scharen hingeströmt, dass das mal Bilder waren, die Skandale ausgelöst haben. Wir haben uns da inzwischen so eingesehen und sind hier geschult worden, dass wir das nicht mehr so empfinden wie damals die Zeitgenossen.
Aber das ist sicherlich auch genau das, was die Kunst bewirken will. Sie möchte in erster Linie auch mal Aufsehen im wahrsten Sinne des Wortes erregen, um auf sich aufmerksam zu machen und vor allen Dingen, um einen weiteren Horizont zu eröffnen.
Meine ich auch, Herr Mann, ich sehe es genauso, also weil wir gucken ja über so viele Dinge weg und wenn man sich daran gewöhnt hat, schon überhaupt, Und jetzt die Dinge wieder neu sichtbar werden zu lassen. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, wieso vom Schöpfer neu, also ganz aus der frischen Hand. Augustinus spricht von der Morgenerkenntnis, die Engel hätten, während wir eher eine Abenderkenntnis haben. Also immer schon Staub auf der Brille und nichts Neues unter der Sonne und alles immer schon da gewesen und was soll's. Und wenn jetzt ein Künstler guckt und sagt, da gibt es ja schon haufenweise Bilder über die Rose oder was auch immer, und er setzt sich hin und dann malt er wieder eine und er hat die Tautropfen drauf, als kämen sie frisch aus der Schöpferhand.
Aber da tut sich natürlich auch die Sache auf. Schönheit und Hässlichkeit sind ja im Grunde genommen zwei Begriffe, die sich zunächst vom rein äußeren Wahrnehmen unterscheiden.
So ist es. Die beziehen gleich schon die Reaktion, die Antwort darauf ein. Das ist ja überhaupt die Voraussetzung für das Ganze. Man könnte sagen, mit einer rein theoretischen Vernunft und Blickweise, ohne jede Wertung, taucht Schönheit als Schönheit nicht auf. Ich kann dann etwas sagen über die Farbigkeit des Bildes, ich kann etwas sagen über den Informationsgehalt, zum Beispiel in der sogenannten Informationsästhetik, wie viel Dinge erfahre ich da neu an Möglichkeiten, das kann ich feststellen und eine Menge Dinge. Aber um die Schönheit zu sehen, muss ich mich tatsächlich in eine ästhetische Einstellung bringen. Ich muss also unter dem Blickwinkel von schön und hässlich gucken, so ähnlich wie das auch übrigens bei der religiösen Erfahrung ist. Ich muss mich in der sittlichen Erfahrung, ob ich eine Wirklichkeit bloß angucke, ob sie angenehm oder unangenehm ist, oder ob ich gucke, ob das jetzt gut oder böse ist, das ist erstmal eine Perspektive, die ich einnehmen muss, damit mir das andere überhaupt begegnen kann.